Der Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus einem der Briefe von Paulus an Timotheus. Also von dem großen Apostel, wenn man so will, an seine Nachfolger. In meiner Lutherbibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. Eine andere Übersetzung hat Dankbarkeit für die Gnade Gottes dort stehen. Oder dritte Variante, Dank für Gottes Erbarmen. Ich sagte vorhin am Eingang zu Beginn, es geht um Dank und Lob. Wofür würden wir Sie heute danken? Für die Sonne, die mich vorhin gerade so schön geblendet hat? Oder ist da dann schon wieder der Gedanke mit dabei, oh, da wird es wieder warm werden? Oder sage ich Danke für das Frühstücksei, welches ich heute früh essen durfte? Aber auch da schleicht sich ein kleiner, naja, negativer Gedanke mit ein, weil ich muss es mir selber zubereiten. Danke für Frieden und Freiheit, in der wir leben dürfen. Das greift vielleicht schon eher die Sache auf. Gestern früh, als ich ein ERF gehört habe, lief da ein Lied und da kam folgender Text drin vor. Jeder Tag, den ich leben darf, ist ein Geschenk. Danke dafür. Paulus wird in dem Brief danken, Gott loben. Und ich gebe es ehrlich zu, es hat sich bei mir ein bisschen, naja, ein Widerspruch breit gemacht. Ich hätte da ein bisschen Kritik zu üben. Ein Paulus will Danke sagen. 2. Korinther 11, da vergleicht Paulus sich mit anderen Aposteln, mit anderen Lehrern der damaligen Welt und zählt unter anderem Folgendes auf. Sie dienen Christus. Ich noch sehr viel mehr. Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, bin öfter im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich mit Stöcken geprügelt und 1-mal bin ich gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Und das ist nur ein Ausschnitt. Wer will, kann die ganze Liste in 2. Korinther 11 ja mal nachlesen. Dafür Danke sagen, Paulus? Da macht sich ja mir eher der Gedanke breit, welch ein Glück, dass ich kein Apostel bin. Okay, Gottes Botschaft in die Welt, in der Welt verbreiten, auch dafür ins Gefängnis gehen, sich auspeitschen lassen oder gar gesteinigt werden? Ah, nee, das ist mir nichts. Ein Danke käme mir da kaum über die Lippen. Da schon eher bei dem Gedanken, wie schön bequem unser Sofa in unserer Wohnstube ist, wie schön man da bequem abhängen kann. Als Christ darfst du ruhig einmal etwas bequemer sein, oder? Wir sollen doch fröhlich unsere Straße ziehen. Da passen doch Stockhiebe, Steinigung und was ich vorhin alles aufzählte, nicht so recht dazu. Gott könnte doch einfach unsere Nöte und Probleme lösen und vielleicht gleich die Menschen, die uns stören, mit beseitigen. Das wäre dann vielleicht Erbarmen und vielleicht würde ich mich dann zu einem Dank hinreißen lassen. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Danke sagen soll, muss man mir schon was Positives widerfahren lassen. Und da fällt mir nichts weiter wie Sonne und Frühstücksei ein. Also, wofür dankt bzw. lobt Paulus Gott? 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17, da heißt es, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Dankbar. Paulus ist hier dankbar seinem Herrn Jesus Christus. Wie dankbar bin ich, Jesus Christus? Oder zurück zu der Frage, warum bedankt sich Paulus? Er schreibt hier, weil Jesus mich stark gemacht hat, mich für vertrauenswürdig erachtet hat, mich in seinen Dienst berufen hat, nach einer anderen Übersetzung. Er schreibt davon, dass es Gottes Erbarmen ist, was ihm hier zuteil wird. Erbarmen. In einer weiteren Übersetzung ist dieser Abschnitt damit überschrieben: Paulus ein lebendiges Beispiel für Gottes Erbarmen. Stimmt, in dem Text gab es was mit Erbarmen. Doch Gott hatte mit mir Erbarmen, schreibt Paulus. Und es scheint nicht um seine Lebensumstände zu gehen aus 2. Korinther 11, sondern um etwas anderes. Paulus schreibt im Römerbrief im Kapitel 8, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Für ihn sind die Leiden, die er erduldet, als er für Christus, für seine Botschaft unterwegs ist, ja, gering, unbedeutend. Gott hatte Erbarmen mit Paulus, weil er war mal ein Saulus. Vers 13, obwohl ich ihn, Jesus, früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Obwohl Paulus, oder in dem Fall noch Saulus, Christen verfolgte und meinte damit, Gott einen Dienst zu erweisen, wandte sich Gott ihm zu und begegnete ihm vor Damaskus. Der Dank des Paulus bezieht sich also auf das, was dann passierte nach Damaskus. Wie dankbar bin ich Christus, Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Paulus ist dankbar, weil Jesus ihn stark gemacht hat. Deshalb kann Paulus so manches erdulden, weil die Kraft von Gott kommt. Weil er nicht aus sich selbst heraus all das erdulden muss. Paulus ist dankbar, weil Jesus ihn für vertrauenswürdig erachtet hat. Klar, ne? Den Christenverfolger die Botschaft anzuvertrauen, ist eigentlich nicht das Üblichste. Und es gab mindestens einen, der da Zweifel äußerste. In Apostelgeschichte 9, als Paulus in Damaskus angekommen war, schickte Gott Hananias zu dem blinden Saulus, woraufhin dieser Gott darauf aufmerksam machen musste. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anruften. Klingt nicht gerade nach einem Top-Kandidat für den Job als Heidenmissionar. Aber Gott hat ihn berufen. Denn Gott antwortete dem Hananias, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Gott traute es dem Paulus zu. Weil Jesus aus einem Saulus einen Paulus machte, konnte er wieder mit Eifer ans Werk gehen. Er konnte all seinen Eifer, den er eingesetzt hatte, um Jesus zu verfolgen, dazu zu benutzen, um die Botschaft von Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Eifer für Gott als Saulus waren Eifer ohne Gott. Saulus dachte, ich tue Gott etwas Gutes. Aber alles, was wir ohne Gott tun, wird am Ende nicht unbedingt gut enden. Alles ohne Gott ist Sünde. Vers 15. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. So kann Paulus es ausführen, weil er es selber erlebt hat. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Jesus will Sünder retten und Paulus war der Schlimmste. Und selbst den hat Jesus gerettet. Das ist Erbarmen. Das ist Lob und Dank wert. Saulus, sein ganzes Tun war gegen Jesus gerichtet und seine Gemeinde, und doch ist Gott ihm gnädig. Für was sind wir dankbar? Die Frage hatten wir schon am Anfang, ich weiß. Aber ist es das, was mir da einfällt? Der Sonnenschein und das Frühstücksei? Ist das nicht nur einfach zu kurz getaucht? Sind das nicht menschliche Dinge? Und Paulus geht es hier um was ganz anderes, wenn er von Erbarmen redet. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen könnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Paulus als Vorbild für alle Christen, da wird es mir schon wieder komisch. Da kommt ja doch wieder Gefängnis, Stockhiebe, Steinigung oder wie es vielleicht bei uns heute aussehen mag. Klar werde ich manchmal beschmunzelt. Klar kriege ich manchmal zu hören, Andreas, hör auf, ich will das nicht glauben. Klar gibt es Leute, die dagegen halten. Aber das, was Paulus erlebt hat, ist mir in unserem Land noch nicht begegnet. Paulus, sein Leben soll Vorbildwirkung haben. Sicher nicht die Auspeitschungen und der Gefängnisaufenthalt. Sondern Paulus als Apostel, als Verkündiger unterwegs in dem Land der Heiden, um Gottes Botschaft weiterzusagen. Paulus hielt trotz all dem, was im Korintherbrief aufgezählt war, an Jesus fest. Und nun frage ich mich, ja, was würde mehr Eindruck machen, wenn ein Paulus hier predigen würde oder wenn ich, der ich nichts erlitten habe. Paulus und Silas saßen in Philippi einmal im Gefängnis. Sie wurden dort hineingebracht, weil sie die Botschaft von Jesus verkündet hatten. Sie hatten Stockhieber erlitten und saßen im Block gesichert, damit sie ja nicht ausreisen konnten. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 16, wie sie um die Mitternacht anfingen zu beten und Gott zu loben. Und alle Gefangenen hörten es. Und dann geschah es. Dann kam ein Erdbeben, alle Türen öffneten sich und die Fesseln fielen von allen Gefangenen ab. Der Kerkermeister hatte nur noch einen Gedanken. Er wollte Selbstmord begehen. Da rief Paulus zu ihm, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Was für einen Eindruck müssen die beiden Gefangenen hinterlassen haben bei den Mitgefangenen, dass alle da blieben, obwohl die Türen offen standen, obwohl die Fesseln abgefallen waren. Zumindest beim Kerkermeister führte es dazu, dass er sich mit seinem ganzen Hause taufen ließe. Nochmal Vers 15. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Ja, was hat nun der Text mit uns zu tun? Wenn Paulus der schlimmste Sünder ist und gerettet wurde, dann gilt es auch für uns. Keine Ahnung, was ihr alles vielleicht auf dem Kerbholz habt. Keine Ahnung, wo ihr vielleicht gegen Gott rebelliert habt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ein Christenverfolger sitzt nicht unter uns. Und wenn doch, dann würden wir ja nur gleichziehen mit Paulus. Und Gottes Gnade, die Paulus erfahren hat, würde uns genauso gelten. Und heutigen Sonntag war in alttestamentlicher Textstelle noch angegeben, Micha 7, die Verse 18 und 19. Da heißt es, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinen Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade gilt uns. Paulus, aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Als Paulus diesem Jesus begegnet ist, hatte er zwei Möglichkeiten. Er hätte weitermachen können wie bisher. Aber nein, das heißt von ihm, dass er in Damaskus saß und betete. Er wandte sich diesem Gott zu. Und dann erfüllte ihn Jesus mit Glauben. Wie ist es bei uns? Glaube ich, dass Jesus für alle meine Schuld gestorben ist? Ja, wir sind Sünder und bekommen manches, eigentlich das meiste, nicht hin. Aber er ist für alle unsere Schuld gestorben. Wie es bei Micha ist, all unsere Sünden hat er zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer geworfen. Wenn ich dann immer wieder verzage, mich immer wieder über die gleichen Sachen frage, ist Gott wirklich gnädig, barmherzig zu mir? Was ist das für ein Glauben? Jesus will uns mit Glauben erfüllen. Er will uns Glauben schenken, dass wir es glauben können, dass dieser Gott, der uns nicht nötig hätte, doch ohne uns nicht sein will und alles getan hat, damit wir leben können. Das Zweite, wo Paulus dankbar ist, Jesus erfüllt mich mit der Liebe von Christus. Wisst ihr, Jesus hat die Menschen, egal wer sie waren, so sehr geliebt, dass er mit ihnen Zeit verbracht hat, dass er ihnen Kraft geopfert hat. Ob das ein Zöllner war, ob das Ehebrecher waren oder, selbst für die Pharisäer und Schriftgelehrten nahm sich Jesus Zeit. Zu was treibt uns, zu was treibt mich, so frage ich mich manchmal, Gottes Liebe, mit die wir erfüllt sein sollen. Ich kenne einige Menschen, die mir sehr sympathisch sind. Man könnte sagen, mit denen kann man Pferde stehlen, was vielleicht nicht christlich ist, aber das kann man mit denen. Und mit denen kann man sogar manchen Spaß haben. Aber im Himmel werde ich mit denen wohl keinen Spaß haben können, weil sie dort nicht sein werden. Wo treibt mich Gottes Liebe zu meinem Nächsten, um ihm Gottes Angebot näher zu bringen? Und ich denke, das hat gar nicht so sehr viel mit Worten zu tun. Oft reden zwei helfende Hände viel deutlicher wie manche Predigt. 2023 war das, als wir in Urlaub waren, lernten wir eine Frau kennen, die in Lesbos in dieser Flüchtlingsaufnahmelager für die Versorgung der Flüchtlinge mit Essen zuständig war. Und sie sagte, wir haben keine Traktate verteilt, sondern wir wollten einfach hier leben und das Gute, was uns vor die Füße fiel, tun. Und dann erzählt sie, wie ein Flüchtling ins Staunen und ins Fragen kam, was, ihr bekommt hier kein Geld dafür, dass er hier arbeitet? Was, ihr habt auch noch Urlaub genommen? Und so könnten sie Zeugnis geben, dass sie das, was sie tun, aus Liebe zu Jesus tun. Nehmen wir den Glauben und die Liebe von Jesus in Anspruch. Das heißt, umsetzen, was Jesus uns vorgelebt hat. Feinde lieben, zu Jünger machen alle Völker, Gutes tun. Und warum sollten wir das tun? Jesus hat alles für uns getan. Er hat Gottes Gnade und Erbarmen Wirklichkeit werden lassen für uns, für einen jeden von uns. Die Frage ist nur, wie sehr nehmen wir diese Gnade in Anspruch? Wie sehr leben wir in dem Bewusstsein, Gottes Kinder sein zu dürfen? In der Lesung vorhin kam das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke, wir kennen das alle. Ja? Aber eigentlich ist es doch unsere Geschichte. Wir waren doch diejenigen, die uns von Gott losgesagt haben, Gott weggelaufen sind, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten, weil wir unser Leben selbst in die Hand nehmen wollten, weil wir vielleicht dachten, wir verpassen sonst etwas. Vielleicht sind wir ja ähnlich wie der Sohn im Gleichnis dann beim Schweinefraß angekommen. Jedenfalls erinnerte sich der Sohn an der Stelle daran, dass die Tagelöhner seines Vaters, dass es denen wesentlich besser geht. Er wusste, Sohn, Kind sein, das habe ich verspielt. Aber besser ein Tagelöhner bei meinem Vater sein, als hier bei den Schweinen mitessen zu dürfen. Und was passiert? Der Sohn macht sich auf den Weg zum Vater. Und für mich immer wieder faszinierend, wenn ich dieses Gleichnis höre oder lese, der Vater hält schon Ausschau nach ihm. Und als er ihn von Weitem sieht, geht er ihm entgegen, umarmt ihn, fällt ihn um den Hals, küsst ihn. Der Sohn stellt fest, du, Vater, ich bin schuldig geworden an dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Genau unsere Position. Wir haben die Ablehnung Gottes verdient. Wir haben verdient, dass Gott uns davonjagt und das Todesurteil über uns vollstreckt. Aber nicht so im Gleichnis. Der Vater gibt oder veranlasst, dass man ihm gibt, dem Sohn ein schönes Gewand. Steckt ihm einen Ring an den Finger und Sandalen an die Füße und schlachtet das gemästete Kalb. Der zurückgekehrte Sohn bekommt seine alte Position als Sohn zurück. Das ist Gnade und Erbarmen. Und er bekommt das nicht bloß auf Probe. Also ich hätte gesagt, wir gucken uns mal ein halbes Jahr an, mal sehen, wie er sich benimmt. Dann vielleicht eventuell können wir ihm mal einen Ring anstecken und vielleicht auch ein Kleid geben. Nein, der Sohn kommt zurück, bekennt seine Schuld und der Vater nimmt ihn wieder an. Wir dürfen zu Gott kommen, weil Jesus die Sünder gerettet hat. Wir dürfen uns zerlumpt, wie wir sind, vielleicht das Schweinefutter noch im Bart hängend haben, zu Gott schleppen. Und wir müssen nicht erst vorzeigbar werden. Wir müssen nicht erst beweisen, dass wir besser geworden sind, dass wir, umgekehrt sind aus vollstem Herzen zu Gott. Gott will uns gebrauchen. Und so können wir Gott danken für sein Erbarmen, das er uns angenommen hat. Dann bin ich nochmal bei Vers 12, den Anfang. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Gott will auch mit uns sein Reich bauen. Mögen wir die größten Sünder sein, aber nein, diesen Posten hat ja Paulus schon inne, also mögen wir große Sünder sein, trotzdem will er uns in seinen Dienst stellen. Er, Gott, vertraut uns seine Botschaft von der Liebe zu allen Menschen an und er erwartet von uns, dass wir sie in diese Welt hinaustragen, mit Worten und Taten. Und er will uns die Kraft dazu geben, die nötig ist. Manchmal, gebe ich ehrlich zu, ist es anstrengend, kräftezehrend und unbequem, in Gottes Weinberg mitzuarbeiten. Aber Gott möchte uns die Kraft und das Gelingen dazu geben. Wer sich aufmacht, unserem Schöpfer zu dienen, indem er seine Botschaft in die Welt hineinträgt, der wird auch erleben, wie er ihm zur Seite steht. Dass wir nicht zu klein, nicht zu schwach sind. Wir alle haben von Gott Gaben bekommen, die wir einsetzen dürfen für ihn, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. Wisst ihr, Gott baut uns mit ein, ob wir nun ein Christenverfolger wie Paulus sind, ein Fels, der Jesus verleugnete wie Petrus, oder ein geschiedener Pharisäer, wie ich oft bin, der mit geschlossenen Augen an den Notleidenden dieser Welt vorbeigeht. Gott will uns gebrauchen. Das heißt aber, wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen ein Ja dazu finden und nicht einfach nur denken, okay, ich bin Kind Gottes. Es ist ein Privileg, das ist richtig, aber auch eine Verpflichtung. Und wenn wir denken, es mag nicht weitergehen, dann können wir einfach die Hände falten und Gott bitten, dass er uns Kraft gibt, dass er uns erleben lässt, wie er uns zur Seite steht und uns hilft, seinen Auftrag umzusetzen. Gar nicht so einfach, ne? Nach Gottes Willen zu leben. Paulus hatte damit auch ein Problem. Vorletztes Zitat. Römer 7, Vers 19 schreibt er, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Kommt zumindest mir bekannt vor. Aber etwas später schreibt er im Römer 7, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Also, wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen unsere Schuld, unser Versagen bei Gott abladen und er wird gnädig und barmherzig sein und uns ein neues Leben schenken. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Und dann dürfen wir ihm Danke sagen, ihn loben für seine Gnade, sein Erbarmen, welche er uns geschenkt hat. Paulus macht das auch. Letzter Vers im Text, Vers 17. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen.